bevor wir anfangen aufzunehmen. Liebe Gemeinde, wir haben letztes Mal uns mit dem Thema Gemeindezucht oder man könnte es auch benennen Zurechtweisung gesprochen. Und das Thema war letztes Mal reine Gemeinde. Wir haben uns mit einem Text aus dem 1. Korintherbrief, Kapitel 5, Verse 1 bis 13 befasst. Ja, in diesem Text ging das so weit, dass man auch von einem Gemeindeausschuss gesprochen hat. Und eine solche Gemeindezucht, eine solche Zurechtweisung inklusive Gemeindeausschluss dient, haben wir letztes Mal gesagt, erstens zum Wohl des Sünders, dann zum Wohl der Gemeinde und letztendlich zur Ehre des Retters Jesus Christus. Heute geht es um den Sinn und um den Segen eine Zurechtweisung oder eine Gemeindezucht. Was für einen Sinn hat das Ganze? Dazu habe ich einen kurzen Text aus dem 1. Timotheusbrief, Kapitel 1, die Verse 18 bis 20. Ich lese nach der Schlachterübersetzung. Dieses Gebot vertraue ich dir an, mein Sohn Timotheus, gemäß den früher über dich ergangenen Weissagungen, damit du durch sie gestärkt den guten Kampf kämpfst, indem du den Glauben und ein gutes Gewissen bewahrst. Dieses gute Gewissen, haben einige von sich gestoßen und darum im Glauben Schiffbruch erlitten. Zu ihnen gehören Hymenäus und Alexander, die ich dem Satan übergeben habe, damit sie gezüchtigt werden und nicht mehr lästern. Was für ein Wort. Wir werden das später noch in einer anderen Übersetzung hören. Zuerst muss man wissen, dass Timotheus ein Lieblingsschüler, ein geistlicher Sohn vom Apostel Paulus war. Und ja, Paulus war sein Mentor, kann man so, heute würde man das so formulieren. Und die Gemeinde in Ephesus, in der Timotheus war, stand in der großen Gefahr, in fremde Lehren oder Irrlehren abzurutschen. Das Evangelium der Herrlichkeit, von wie Paulus sie im Vers 11 im gleichen Kapitel 1 nennt, dieses Evangelium der Herrlichkeit oder Botschaft der Herrlichkeit Gottes stand nicht mehr im Mittelpunkt dort in der Gemeinde. Auf einmal waren andere Dinge wichtig, so wie heute. Die Kirche wird gebaut, neue Toiletten werden gemacht oder irgendwelche Sachen und nur das beschäftigt auf einmal die Gemeinde. Und so war es dort auch. Und darüber war Paulus sogar erbost und er war in großer Sorge. Deshalb beauftragte Timotheus, die Gemeinde wieder auf den Kurs zu bringen. Du musst da für Ordnung sorgen. Es muss aufgeräumt werden. Und dabei ermutigt der Apostel ihn, den Glauben und ein gutes Gewissen zu bewahren. Und das setzt Paulus bei Timotheus voraus und er weiß davon. Er soll den Glauben, also die Glaubenslehre, als Schatz der Gemeinde bewahren. Er soll darüber wachen. Und zweitens, er soll das gute Gewissen bewahren, dass er persönlich auch in dieser gesunden Lehre lebt. Glaube und Leben gehören untrennbar zusammen. Das ist keine neue Botschaft. Aber das muss immer wieder in einer Gemeinde gesagt werden. Denn man kann theoretisch irgendwie seinen Glauben auffassen, aber dann schlägt sich das nicht nieder im täglichen Leben. Ist nicht sichtbar. Und das steht an mehreren Stellen der Bibel, dass das schizophren ist. Das muss zusammengehen. Ansonsten ist es nicht in Ordnung. Manche kennen sich, was die Lehre angeht, sehr gut aus. Auch in theologischen Fragen, auch in der Bibel. Aber sie leben nicht danach. Und das war das Problem in der Gemeinde in Ephesus. Und deshalb möchte ich vier Punkte hier aufgreifen. Zum einen, wie kann es im Leben eines Christen oder einer Gemeinde zu einem Schiffbruch kommen? Dann, was bedeutet das, jemanden dem Satan zu übergeben? Das hört sich total krass an. Und was ist das Ziel einer Gemeindezucht oder einer solchen Zurechtweisung? Und das Letzte, wie können wir das heute in unserer Gemeinde praktisch gehandhaben? Zuerst geht es um diesen Schiffbruch im Glauben. Menschen, die das Evangelium vom Verstand her kennen und fest davon überzeugt sind, dass es wahr ist und sogar dafür eintreten und kämpfen, aber selbst nicht danach handeln, sie leben gefährlich. So könnte man das beschreiben. Ein Christ, der nur theoretisch glaubt und irgendwas predigt, aber es nicht lebt, lebt gefährlich. Warum? Weil sie laufen der Gefahr, einen im Glauben einen Schiffbruch zu erleiden. Weil sie gespalten sind. Die sind in ihrem Gewissen zerrissen. Sie wissen um die Wahrheit, aber sie tun diese Wahrheit nicht. Und das ist, wie ich da am Anfang sagte, schizophren. Passt nicht zusammen. Solche Menschen gleichen einem Kapitän, der zwar eine rechte, ideale vielleicht Seekarte hat und schenkt dieser Karte aber keine Beachtung. Er sagt, ach, das schaffe ich so einfach. Obwohl es viele Riffe gibt und gefährliche Stellen, er steuert sein Schiff einfach so, ohne auf die Karte zu gucken. Eigentlich weiß er, wie das gut gehen sollte. Aber er macht es nicht. Sein Gewissen sagt ihm das auch, dass es falsch ist. Du musst doch auf die Karte gucken. Trotzdem macht er das nicht und es kommt zu einem Schiffbruch. Er beschwichtigt sein gut funktionierendes Gewissen oder schläfert es ein oder wie auch immer. Dies haben etliche von sich gestoßen, dieses reine Gewissen, und darum im Glauben Schiffbruch erlitten. Beispiel. Ein erstes Beispiel, wie sowas wäre, ein Ehemann kommt von einer fremden Frau nicht los. Also sie haben was miteinander. Er kennt den Glauben, er weiß ganz genau, hallo, das geht nicht. Aber er verdrängt das. Er macht immer, geht Sonntag zum Gottesdienst, Mittwoch sogar zur Bibelstunde, leitet sogar einen Hauskreis und sein Gewissen sagt ihm, hallo Klaus, das geht doch nicht, was machst du da? Er wird unruhig vielleicht, aber er schiebt das zur Seite. Es wäre seine Chance, auf sein Gewissen zu hören, tut aber nicht. Er stößt sein gutes Gewissen von sich und fängt an, sich selbst sogar zu rechtfertigen. Er beobachtet die anderen Kirchen, liest vielleicht irgendwelche christliche Zeitschriften oder im Internet, googelt er und er sagt, ach, sowas ist doch möglich. Bei denen ist das möglich. Die haben die gleiche Bibel wie wir. Und da macht keiner draus eine große Sache. Das muss doch gehen. Er fängt an, seine Lehre oder die biblische Lehre umzubauen. Ja, man kann sich doch scheiden lassen, wenn einem die Frau nicht passt. Oder wie auch immer. Und dann heiratet man halt eine andere, die vielleicht schöner ist oder jünger oder was auch immer. Woher kommt so eine falsche Lehrüberzeugung? Sie kommt bei ihm, bei diesem Mann, aus reiner Lust. Er ist einfach so, lustig nicht vielleicht, weil in dem Zusammenhang passt das nicht, so geil, dass er sein gutes Gewissen verwirft. Und dann entwirft er für sich eine passende Lehre und er versucht, das anderen zu erklären, sogar vielleicht im Hauskreis, den er leitet. Ja? Vielleicht findet er sogar christliche Bücher, christlich in Einführungszeichen, oder irgendwelche Predigten, die er sich im Internet alle reinzieht. Das alles bestätigt seine neue Lehre. Das geht doch, das passt doch zusammen. Das beißt sich nicht. Und was ist also die konkrete Botschaft von Paulus? Er sagt, der wahre Ursprung von der Irrlehre liegt in einem verführten Herzen. Das liegt nicht in der Bibel, sondern in einem verführten Herzen. Und dieses verführte Herz verwirft das gute Gewissen, so wie in dem Fall des Mannes. Ja, ein anderes Beispiel, das ist auch aktuell. Ihr habt wahrscheinlich schon alle gehört von dem sogenannten Wohlstandsevangelium. Ja? Während die zentrale Lehre der Bibel, das wahre Evangelium von der Errettung von der Sünde spricht. Jesus starb am Kreuz, damit wir Sünder errettet werden. Und dadurch werden wir durch den Glauben bewahrt vor der ewigen Verdammnis. Während das wahre Evangelium das sagt, sagt das Wohlstandsevangelium oder verspricht, wenn du ein Christ bist, dann bist du reich, dann hast du Erfolg, bist gesund. Okay? Und wenn eins von dem fehlt, dann stimmt was nicht mit deinem Glauben. Und die versprechen das sogar den Menschen. Wenn du Christ wirst, dann wirst du gesund, hast du Erfolg und hast immer genug Geld. Das sagen sie bis heute noch. Und ein langes Leben, solange du nicht stirbst. Ja? Wie kann so ein Irrtum entstehen, fragt man sich. Wo findet man sowas in der Bibel? Man kann vieles finden oder untermauern mit Zitaten, die man aus der Bibel nimmt und aus dem Kontext herausreißt. Und die Bibel warnt vor solchen Verstrickungen und warnt sogar vor Reichtum. Jesus sagt selber, es ist nicht so ohne reich zu sein. Genau, wer reich wird, dann gibt es noch mehr Versuchungen für ihn. Und wie schwer ist für einen Reichen, ins Reich Gottes zu kommen? Und wie für einen Kamel, der durch ein Nadelohr durchgehen muss? Also Reichtum kann sogar einen Menschen in Verderben und Untergang stürzen. Lesen wir im 1. Timotheus 6, 9. Was ist die Ursache dafür? Das ist die Lust auch. Und zwar, einer hat Lust drauf, schön, gesund, reich, erfolgreich zu sein und lange zu leben. Eigentlich kann man das einem nicht verübeln. Aber das stimmt so nicht. Wir haben gerade in dem Lied gesungen, wie schön sind die Menschen in ihrer Jugendzeit. Aber sie müssen sterben. Sie müssen verderben. Alle. Die Jugend hat eine gewisse Zeit. Alles hat seine Zeit. Kind zu sein, Jugendliche, hübsche junge Mann und junge Frau, und irgendwann kommen die Falten dazu, und das hat auch seine Zeit, und irgendwann kann man nicht mehr laufen, irgendwann das ganze System funktioniert nicht richtig, man kann nicht alles so verdauen, wie als man noch 30 war und so weiter und so fort. Also von daher, das widerspricht der Natur sogar, dieses Wohlstandsevangelium. Jeder Wohlstandspastor weiß, dass ein ausschweifender, ein luxuriöser Lebensstil nicht dem Vorbild entspricht, was in der Bibel beschrieben wird. Das ist total einseitig. Sollte es uns gut gehen, sollten wir gesund sein, sollten wir vielleicht Erfolg haben, dann können wir Gott dafür danken. Aber es gibt noch andere Zeiten in der Biografie eines Christen. Bei manchem überwiegt das. Es gibt Strecken, wo es einem materiell vielleicht total schlecht geht. Es gibt aber bessere Strecken. Und wenn wir gut über die Runden kommen, dürfen wir Gott dankbar sein. Also, das gute Gewissen ist da, um uns vor solchen Irrlehren zu warnen. Wir sollen das gute Gewissen nicht abstoßen, nicht zum Schweigen bringen, durch was auch immer. Denn wir werden dazu verführt. Also das eine, Schiffbruch im Glauben erleiden, kennen wir auf verschiedenen Wegen. In dem Moment, in dem wir das gute Gewissen abstoßen, zum Schweigen bringen, und das gute Gewissen wird durch Gottes Wort geschärft, in diesem Moment laufen wir die Gefahr, dass wir abdriften. Das zweite hier im Ephesus war ebenso. da waren Leute, die früher nahe am rechten Evangelium, am wahren Evangelium waren, aber anders lebten. Darum stießen sie irgendwann auf ihr gutes Gewissen, und dieses gute Gewissen haben sie zum Schweigen gebracht und erhoben ihre eigenen Lehren über das Evangelium, über die wahre Lehre. Und Paulus schreibt, zu ihnen gehören Hymenäus und Alexander, die ich dem Satan übergeben habe, damit sie gezüchtigt werden und nicht mehr lästern. Dem Satan übergeben. Das finde ich schon heftig. Interessant ist zu milde ausgedrückt. Die beiden waren offensichtlich Älteste in der Gemeinde in Ephesus. Hymenäus, da lesen wir im 2. Timotheus 2,18, verbreitete auch die Lehre, dass die Auferstehung, von der die Bibel spricht, schon geschehen ist. Kommt nichts mehr, kommt keine weitere Auferstehung. Und das ist falsch. Der Name Alexander, der kommt einige Male vor. Und Paulus erwähnt einmal den Alexander im 2. Timotheus 4,14. Dort handelt es sich um einen Schmied. Ihr wisst noch, was ein Schmied ist. Ja? Und dieser Schmied hätte Paulus viel Böses angetan, schreibt er. Ob das derselbe Alexander ist, der Schmied, oder nicht, der wurde dem Satan auch übergeben. Auf jeden Fall sind das zwei Männer in Ephesus, die ihr gutes Gewissen von sich gestoßen haben und falsche Lehren verbreiten. Und deshalb Paulus übergibt sie dem Satan. Und was heißt das konkret, dem Satan übergeben? Das hatten wir schon letztes Mal eigentlich in einem anderen Zusammenhang. Wenn man jemanden, genau, man nimmt ihn aus dem geistlichen Schutzraum der Gemeinschaft, der Gemeinde, schließt ihn aus und auf diese Weise kommt er zurück in den Zustand, wo er vorher war, unter der Herrschaft des Satans. Und das ist das eine, das haben wir gesagt, aus dem Schutzraum der Gemeinde rausnehmen und dort, da bist du wieder. Schau mal erstmal, ja? Bevor wir darüber konkret sprechen, wie das in einer real existierenden Gemeinde läuft, zum Beispiel bei uns, möchte ich zeigen, dass Gott nicht nur Ungezogene dem Satan übergibt, sondern auch seine heiligen Kinder, seine geliebten Kinder. Beispiele aus der Bibel. Hiob. Ihr könnt euch erinnern, Altes Testament, Hiob, da sprach der Herr zum Satan, siehe, er ist in deiner Hand, nur schone sein Leben. Hiob 2,6. Der Satan kann mit ihm machen, was er will. Nur soll er am Leben bleiben. Gott hatte Hiob mit allem, was er hatte, inklusive seiner Gesundheit, dem Satan übergeben. Warum? Die Frage habe ich mich schon immer gestellt. So ein guter Mann, schöne Familie, alles und alles super. Was war der Grund? Nein, er war nicht unzüchtig. Er hatte keine falsche Lehre verbreitet. Auch keine Rebellion gegen Gott. Nein, Gott wollte der sichtbaren und der unsichtbaren Welt zeigen, die wahren Qualitäten eines gläubigen Menschen. Er wollte das demonstrieren, wie ein guter Glaube funktioniert. Lebendiger Glaube lebt und überlebt auch in unmöglichen Situationen. Ich finde das immer noch, krass ist zu wenig gesagt, unmenschlich, sage ich mal so, dass Gott so ein Exempel statuiert mit dem Hiob. Er ist wie Gold, das sogar im Feuer nicht vergeht, sondern dort verfeinert wird. Das hört sich alles wunderbar an, aber in der Haut von Hiob zu stecken, um ein gutes Beispiel für andere Menschen zu sein, das will ich nicht. Ich will nicht, dass Gott mich so erprobt wie Hiob. Und Eigentlich soll, ist die Botschaft des Hiobsbuches: Nehmt euch ein Beispiel. Bleibt standhaft im Glauben. Gott wird bei euch bleiben. Gott wollte Hiob zum Zeugnis für alle Menschen machen, wie unvergänglich, wie wetterfest, wie unabhängig ein wahrer, ein lebendiger Glaube ist. Darum hat Gott den Hiob für eine gewisse Zeit dem Satan übergeben oder seinem Einfluss. Das war keine Strafe, auch wenn das als Strafe so vorkam. Die Freunde von Hiob haben versucht, ihm einzureden: Du hast irgendwelche Sünden, du irgendwelche Leichen im Keller. Es muss einen Grund gegeben haben. Es gab aber keinen Grund. Gott wollte das einfach so. Und ich glaube, da werden wir immer noch drüber rätseln. Zweites Beispiel aus dem Neuen Testament: Jesus Christus selbst. Wir lesen: Dann wurde Jesus vom Geist in die Wüste geführt. Dort sollte er vom Teufel versucht werden. Matthäus 4,1. Also das war die Absicht Gottes, dass Jesus dort in der Wüste vom Teufel versucht wird. Gott setzte nicht nur Hiob dem Teufel aus, sondern sogar seinen eigenen Sohn, Jesus Christus, ganz bewusst. Das war eine Zeit großer Versuchung, einer großen Schwachheit, 40 Tage, 40 Nächte, nicht essen und nicht trinken. Ich kann mir vorstellen, wovon er spricht. Also 20 Tage habe ich schon gefastet und da war ich am Ende. Und dazu noch kommt noch Einsamkeit. Warum musste Jesus 40 Tage und Nächte unter dem Einflussbereich des Bösen leben? Weil auch er so getestet wurde von Gott und dann noch stärker als davor herauskam. Danach kam es zu der öffentlichen Wirkung Jesu. Er ging in die Öffentlichkeit danach. Er hat sich auch solidarisiert mit uns, vielleicht kann man sagen, weil er auch versucht wurde. Und das wird immer wieder im Neuen Testament gesagt, wird sich darauf berufen. So wie Jesus versucht wurde. Er ist uns in allem gleich, auch weil er versucht wurde. Er hatte auch Hunger. Er war auch schwach. Er wurde auch versucht. Er lebte auch in der Einsamkeit und so weiter. Vielleicht erinnern wir uns auch noch an den Paulus. Er hatte einen Dorn im Fleisch. Das habe ich auch öfter, wenn ich bei uns im Garten die Rosen pflege. Aber hier ist die Rede von einem anderen Dorn. Damit ich nicht überheblich werde, wurde mir ein Dorn ins Fleisch gegeben. Ein Bote des Satans, der mich quält und mich daran hindert, überheblich zu werden. 2. Korinther 12,7. Ein Dorn im Fleisch, der mich daran hindert, überheblich zu werden. Interessant. Paulus war ein sehr talentierter, ein studierter Mann, kann man sagen. Und Gott ließ es zu, dass sein Apostel von den Fäusten eines Satansboten oder Satansengels, wie das auch übersetzt wird, geschlagen wurde. Wie furchtbar muss es sein, dem Satan so ausgeliefert zu sein. Und der Grund dafür war, dass Paulus nicht überheblich und sich nicht selbst rühmen würde. Verstehe, wer will. Aber jetzt nicht, hinterher, okay? Das wird jetzt aufgenommen, da versteht kein Mensch. Darum wollte es Gott, dass der Teufel ihn schwächte, den Paulus. Es ging um seine Vervollkommnung. Seine Heiligung. Noch ein Beispiel, das ist der Petrus. Zu ihm sagte Jesus: Simon, Simon, der Satan hat euch alle haben wollen, die Jünger. Er wollte euch durchsieben wie Weizen. Lukas 22,31. Es hört sich so an, als der Satan im ständigen Kontakt mit Gott wäre und mit Gott handelt. Die will ich haben. Gibst du mir die? Oder so wie den Hiob, ja? Wir hätten erwartet, dass Jesus selbstverständlich zu ihm sagt: Ich aber habe den Satan vertrieben. Nein, er sagt: Doch, ich habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhöre, sagt er im Vers 32. Derselbe Herr, der einst den Satan binden wird für 1000 Jahre, steht in der Bibel, hätte den auch binden können, damit der Petrus in Ruhe lässt und die anderen Jünger. Aber er tat es nicht, sondern er überließ Petrus dem Bösen, damit er geläutert wird. Das ist die eine Kategorie von Menschen, die dem Satan sozusagen überlassen werden. Gute, vorbildliche Menschen. Aber es gibt noch eine zweite Kategorie in der Bibel, und das ist nahe dem, worüber wir sprechen. Nämlich, die werden dem Satan übergeben, und das nicht, um ihren Glauben zu prüfen, nicht für die Läuterung, nicht damit sie reifen und wachsen und eine noch größere Heiligung hervorbringen, sondern manche werden dem Satan übergeben zum Gericht. Denken wir an den König Saul aus dem Alten Testament. Wir lesen, wegen seines rebellischen Herzens, der Geist des Herrn hatte Saul verlassen. Und der Herr schickte ihm einen bösen Geist, der ihn quälte. 1. Samuel 16, 14. Das heißt, Gott händigte Saul dem Satan aus. Und wir kennen sein Ende. Also das Hafenspiel des Davids erleichterte ihm seinen Zustand zwischendurch für einige Zeit, aber das änderte nichts an seinem Untergang vom Saul. Saul beging schließlich Selbstmord. Was für ein Gericht Gottes, dem Satan ausgeliefert zu sein. Oder nehmen wir ein Beispiel aus dem Neuen Testament. Wer könnte es sein? Judas. Als Judas den Bissen Brot genommen hatte, fuhr der Satan in ihn ein. Jesus sagte zu ihm: Was du tun willst, tu es bald. Johannes 13, 27. An dieser Stelle unternahm Jesus gar nichts, sondern er überließ ihn dem Satan. Das ist auch so eine traurige Gestalt. Ich habe schon Mitleid mit ihm. Und ich frage mich immer wieder, wenn ich das lese, musste das so sein? Musste das so sein? Und die Geschichte des Verderbens nahm ihren Lauf. Auch Judas beging Selbstmord. Was für ein schreckliches Gericht. Ja, wir haben es hier mit einer ganz ernsten Sache zu tun. Gut, kommen wir wieder zur Gemeindezucht. Was ist das Ziel der Gemeindezucht? Wir müssen noch klären, dass mit diesem Hymenäus und Alexander, dass wir das richtig einordnen. Wir haben gelesen, dass sie dem Satan übergeben worden waren, damit sie gezüchtigt werden und nicht mehr lästern. Sie haben gelästert auch dort. Und das gehört sich, ja, das hört sich nach einem endgültigen Gericht an. Auch die Geschichte im 1. Korinther 5, die wir letztes Mal hatten, klingt ähnlich. Dort war die Rede, also das hört sich nicht nach dem letzten Gericht, sondern nach einer Strafe an. Dort war die Rede von einem, der mit seiner Schwiegermutter Beziehung hatte, sage ich mal so. Daraufhin schreibt Paulus mit großer Entschlossenheit: Ich habe schon, als wäre ich anwesend bei euch, über den, welcher solches begangen hat, beschlossen, im Namen unseres Herrn Jesus Christus, den betreffend dem Satan zu übergeben, zum Verderben des Fleisches, damit der Geist gerettet werde am Tag des Herrn Jesus. Wisset ihr nicht, dass ein wenig Sauerteig den ganzen Teig durchsäuert? In unserem Text hat dieser Akt, dem Satan übergeben worden zu sein, etwas von beiden. Ein Ausschluss aus der Gemeinde ist ein einschneidendes Gericht Gottes. Petrus nennt das in seinem ersten Brief, Kapitel 4, 17, Gericht beim Haus Gottes. Aber immer noch gibt es hier ein Ziel, nämlich die Errettung. dass der Mensch nicht ganz aus dem Bereich der Herrschaft Gottes rausfällt. Nein, das hat ein pädagogisches Ziel hier, dass der Herr sich der Ausgeschlossenen doch noch erbarmt. Das ist es. Die sind zwar mit einem Ziel ausgeschlossen, aber das Ziel ist, dass sie wieder zurückkehren, verändert zurückkehren. Sie werden von der Gemeinde ausgeschlossen, damit sie vom Teufel so zugerichtet werden, sage ich das mal ganz brutal, dass sie in ihrer Not schreien, Gott um Hilfe rufen und dass sie in Buße wieder zurückkehren zu Gott, damit ihre Seele gerettet wird. Das ist das Ziel. Also, richtig Hauer, schwierige Situation, damit eine zur Besinnung kommt, sein Verhalten ändert, damit man über sein Verhalten traurig wird, Gott um Vergebung bittet und zurückkommt. Hier handelt es sich also in dem Fall um Menschen, die Christen waren, und das Ziel ist, dass sie zurückkommen. Sollten es aber keine Christen sein, keine wahren Christen, die sich nie bekehrt haben, dann werden sie das wahrscheinlich nicht packen und in ihren Sünden sterben. Auch die Möglichkeit gibt es. Und wenn es um echte wiedergeborene Christen hier geht, dann wird Gott das Gericht an ihnen dazu benutzen, um sie zurechtzubringen, um sie, ja, um eine Veränderung einzuleiten, damit sie wieder in die Gemeinde eingegliedert werden. Das ist ein Ausschluss aus der Gemeinde auf Zeit. Aus pädagogischer Sicht. Damit einer sich verändert, bessert. Noch eine Chance, ganz genau. Und wenn wir das so betrachten, dann sehen wir, dass eine Gemeindezucht, auch ein Gemeindeausschluss, ein Akt der Liebe ist. In erster Linie einmal der Liebe zur Gemeinde. Wir haben letztes Mal gehört, damit nicht mal bisschen Sauerteig die ganze Gemeinde kaputt macht, schlecht macht. Nein, deshalb raus, damit die Gemeinde rein bleibt und keinen großen Schaden davon nimmt. Ja, das Ganze soll bewahrt bleiben. Und deshalb nimmt man das, was nicht in Ordnung ist, daraus. Ja, das ist so wie bei einer OP. Sich unter ein Messer zu begeben, ist eine schmerzhafte Angelegenheit, gäbe es nicht irgendwelche Betäubungsmittel. Dann hätte man ja ganz viel Schmerzen, die man ganz bewusste Schmerzen gehabt, ja. Aber das kann Leben retten. Ja, wie bei Zahnarzt, vielleicht etwas kleinere Geschichte. Wenn er sich an unsere Zähne ranmacht und da fängt an zu bohren, ich wünsche mir immer ohne Betäubung. Ja, okay. Ich erkläre das nicht näher. Aber da merkt man einfach, es tut weh, aber ich weiß, das ist zum Guten. Das wird, hinterher wird es besser. So ungefähr ist es auch. Liebe zu mir veranlasst Gott dazu, dass er mich züchtigt, dass er an mir arbeitet. Und so gilt das für die ganze Gemeinde Jesu. Aber Gemeindezucht geschieht nicht nur aus Liebe zur Gemeinde als Ganzes, sondern aus Liebe zu dem Ungehorsamen, zu dem, der sein reines Gewissen abgestoßen hat, zum Schweigen gebracht hat. Und dieser Akt des Ausschlusses hat nur ein Ziel, sie oder ihn zurückzugewinnen, wieder in die Gemeinde zu bringen. Wie machen wir das ganz praktisch? Die Widerspenstigen, die ihr gutes Gewissen von sich stoßen, sind wie verlorene Schafe. Das hatten wir schon letztes Mal. Verlorene Schafe, von denen Jesus spricht, sie sollen gesucht und zurück zur Herde gebracht werden. Deshalb sagt Jesus, was meint ihr? Wenn jemand 100 Schafe hat und eins davon sich verirrt, da lässt er die 99 zurück in den Bergen, geht hin und sucht das Verirrte. Matthäus 18. Von diesem Hirtenherzen Jesu können wir lernen. Wenn wir von einem solchen Hirtenherzen ausgehen, dann verstehen wir, das ganze Verfahren bei der Gemeindezucht, worum es geht. Das sagt Matthäus im Kapitel 18, Vers 15. Sündigt einer unter euch, Bruder oder Schwester, so gehe ich hin und weise ihn zurecht. Hört auf dich, dann hast du deinen Bruder oder deine Schwester gewonnen. Und so sollen wir in christlichen Gemeinden auch das Ganze handhaben. Wir sind alle Sünder. Und wir machen Fehler. Und wir verehren uns. Ich würde behaupten, sogar ganz unverschämt täglich. Wir alle leben von der Vergebung, dass Gott uns vergibt. Deshalb ist es wichtig, dass wir verbindliche Gemeinschaft unter den Christen pflegen und dass wir uns selbst dieser Gemeinschaft stellen. Wir pflegen unsere Gemeinschaft mit Gott und stellen uns dieser Gemeinschaft, aber wir pflegen auch die Gemeinschaft unter den Christen und wir stellen uns dieser Gemeinschaft. Deshalb ist die Aufgabe für jeden Christen, dass wir andere Gotteskinder in unser Leben einladen, dass sie ganz bewusst in unser Herz schauen, in unser Leben und dass wir einander erahnen, was uns dazu bringt, dass wir so und nicht anders leben. Und dass wir auch Mut bekommen, einander zu ermahnen, wenn etwas nicht richtig läuft. Oder wie es da im Jakobus 5, Vers 16 heißt, dass wir sogar einander unsere Sünden bekennen. Darum bekennt einander eure Sünden und betet für einander, damit ihr geheilt werdet. Darum sagt Jesus als erstes, dass wir zuerst persönlich mit deinem Bruder oder einer Schwester, mit einem anderen Christen reden sollen, wenn da etwas nicht stimmt. Vielleicht haben wir nur falsch geguckt oder nicht richtig gesehen. Wir können immer noch nachfragen, habe ich das richtig gesehen oder habe ich richtig verstanden? Hast du wirklich gesagt, was ganz Böses? Oder liegt das an meinen Hörgeräten? Ja? Also immer fragen und sich das erklären lassen. Wenn aber einer nicht auf uns hört, nimm noch einen oder zwei zu dir, damit jede Sache durch den Mund von zwei oder drei Zeugen bestätigt wird. Das lesen wir in Vers 16 im Matthäus-Evangelium. Und das ist der nächste Schritt, den wir nicht überspringen dürfen. Und das empfehlen wir hier in unserer Gemeinde auch. Als Älteste, als Gemeindeleitung, das sollen wir tun. Wenn einer sagt, lass mich in Ruhe und das geht dich gar nichts an, dann nimmt man noch einen oder zwei dazu und redet mit ihm, damit einer merkt, das wird hier ganz ernst gemeint. Und das sehen die anderen auch so. Das alles kann sich sehr gut in einer Kleingruppe klären, wenn man einen Hauskreis hat, dass man das dort zum Thema macht. Oder einen Gebetskreis, wie auch immer. Eine kleine Gemeinschaft. Das wäre ein Rahmen, wo sich das alles so erstmal abspielt. Sollte aber der Betreffende wieder erwarten, auch darauf nicht eingehen und auf diese einige Glaubensgeschwister nicht hören, dann heißt es im Vers 17, sage es der Gemeinde. Nun ist die Frage, was ist die Gemeinde? Will Jesus damit sagen, dass die Sünde des Betroffenen, die fast 300 Mitglieder unserer Gemeinde alle sofort erfahren sollen? Oder es gibt Gemeinden mit 15.000 Mitgliedern? Was meint er damit? Oder vielleicht erstmal nur die, die Gott mit einer Verantwortung, in eine Verantwortung gesetzt hat, dass sie die Gemeinde sozusagen bei seelsorgerlichen Sachen repräsentieren. Damit wären Pastor, die Ältesten und die Gemeindeleitung gemeint. Die sind doch von Gott eingesetzt und durch die Gemeinde bestätigt. Die Gemeinde hat sie doch gewählt und auch berufen in diesem Sinne. Und deshalb sollen sie in solchen Situationen, sollen sie die Gemeinde vertreten oder repräsentieren und sich mit dem Fall beschäftigen. Und dann gibt es dann ein Gespräch, vielleicht mit einigen der Ältesten oder mit allen Ältesten. Dann gibt es noch ein Gespräch und vielleicht noch ein drittes Gespräch, um das zu klären. Wenn das nicht hilft, kriegt der Betroffene irgendein Schreiben, ein Brief. Und dann vielleicht noch ein Brief, da wird eine Frist gesetzt und es wird beraten und gebetet und so weiter und so fort. In der Hoffnung, dass eine sich ändert. Aber sollte das nicht der Fall sein, dann haben wir als Gemeinde die Möglichkeit, einen, wir haben das gerade gelesen, einen dem Satan zu übergeben. Aus dem Schutzraum der Gemeinde rauszunehmen und sagen, bist du nicht mehr Mitglied bei uns. Wir wünschen dir, dass du das einsiehst, dass du dein Verhalten änderst. Und du bist immer herzlich willkommen. Du bist nicht grundsätzlich aus dem Reich Gottes ausgeschlossen, in diesem Sinne, dass du nie wieder da hineinkommen kannst. Nein. Aber es geht darum, dass du dein Verhalten änderst. Dass du dich veränderst. Dann bist du wieder herzlich willkommen. Was sagt Jesus? Wenn alle Mühe der Glaubensgeschwister aus der Gemeinde oder Gemeindevertreter fruchtlos ist und bleibt und jemand unbußfertig ist, verbohrt in eine Sünde, dann ordnet er an, hört er auch auf die Gemeinde nicht, so sei er für dich wie ein Heide und Zöllner. Das bedeutet, gehört nicht mehr zur Gemeinde, wird ausgeschlossen, aber mit dem Ziel, mit der Hoffnung, dass er eines Tages gebessert zurückkehrt. Bei solchen Ausschlussverfahren, auch bei Streichungen aus der Gemeinde, da gibt es immer Gerüchte in jeder Gemeinde. Also ich denke an Leute, da haben wir 3 Jahre waren wir im Gespräch mit irgendjemandem. Immer wieder eine Frist gesetzt, ändere da, das entscheide dich endlich. Und dann wurde jemand gestrichen. Und dann die einen sagen, das wäre zu hart. Noch jemand sagt, Unrecht gehandelt und so weiter und so fort. Ja? Und irgendjemand ist selber aus der Gemeinde ausgetreten, weil man sich der Sache nicht stellen wollte. Da gab es wieder welche, die haben gesagt, das ist zu hart. Warum ist die Gemeindeleitung so hart mit einem umgegangen? Hallo, die Gemeindeleitung ist dazu da, um auch einen zu fragen, warum kommst du seit 5 Jahren nicht in die Gemeinde? Warum bist du nur einmal im Jahr Heiligabend in der Gemeinde, im Gottesdienst? Ist es normal, dass einer seit Jahren nicht in die Gemeinde kommt? Nein, ist es überhaupt nicht normal. Und die Gemeinde hat die Pflicht. Und die Ältesten haben auch die Pflicht, jemanden anzusprechen und so weiter und das zu klären. Genauso, wenn es um ein sündiges Verhalten geht. Deshalb eine Bitte. Und das soll in jeder Gemeinde so sein, dass man dieser Leiterschaft vertraut. Und man hat sie selber auch gewählt. Und wenn was ist, man soll sie immer persönlich ansprechen. Das Schlimmste ist, wenn Gerüchte Küche kocht und alle reden drüber, aber keiner von den Ältesten weiß etwas von der Sache. Ja? Gleich sagen, also hört man, lieber Pastor, lieber Älteste, das ist die Sache, könnt ihr das bitte dem nachgehen oder das klären? Persönlich. Und vor allem beten dafür. Wir sind ständig als Älteste mit Situationen beschäftigt, mit Geschwistern aus der Gemeinde. Das ist so wie in einer Küche, wo man so 10 Kochplatten hat und da überall, hier hat man das angefangen, kocht schon, da rührt man hier und auf der Seite schnippelt man was und dann, und es ist so. Bei mir als Pastor ist genauso. Und man muss gucken, dass da nichts anbrennt und so, und das nicht zu lange kocht und so weiter und so fort. Also, betet dafür. Es ist nicht einfach für die Verantwortlichen der Gemeinde. Und wir leben alle aus Gottes Gnade. Und es gilt für uns alle auch, dass wir uns selbst prüfen auch. Genau. Ich mache jetzt Schluss und dann kommen die Fragen, okay? Dann können wir die Aufnahme stoppen. Also, es ist so, wir wollen alle uns dazu anspornen, dass wir im Gottes Wort leben. Und dass wir nicht nur Gottes Wort aufnehmen, sondern dass wir das in die Taten umwandeln. Dass Gottes Wort ist so wie Schecks. Die sollen zum Geld gemacht werden, also richtig umgetauscht werden. Ja? Und mit dem Geld soll was gemacht werden. Das Wort Gottes will gelebt werden. Und deshalb in aller Demut haben wir die Aufgabe, uns gegenseitig dabei zu unterstützen, daran hinzuweisen oder zu erinnern, damit wir nicht, keiner von uns, vom rechten Weg abweicht, sondern auf diesem richtigen Weg bleibt. Also, es kann bei jedem zu einem Schiffbruch im Glauben kommen. Wenn man auf sein Gewissen nicht hört und es vielleicht beiseite schiebt, irgendwann gewöhnt man sich sogar an Sünden und erlebt einen Schiffbruch im Glauben. So jemand soll dem Satan übergeben werden, bedeutet, ihm soll geholfen werden. Und das Ziel der Gemeindezucht ist, einen Sünder zurückzugewinnen. Praktisch wird das so gehandhabt. Erstmal persönlich sprechen, dann zu zweit oder zu dritt. Dann den Pastor oder einen der Ältesten einweihen, mit ihm sprechen. Und irgendwann, wenn das alles nicht hilft, gibt es einen Gemeindeausschluss oder Streichung oder wie auch immer. Und manchmal wird sich sogar die ganze Gemeindeversammlung damit befassen, manchmal nicht. Damit würde ich jetzt erstmal Schluss machen.